Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand. Jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Alles wie immer, kaufen die Bayern die Konkurrenten leer?
Zwischenzeugnisse zur Länderspielpause, so schlagen sich die neuen Trainer.
Eine Parasportlegende spricht mit uns vor seinem ersten Wettkampf in Tokio.
Hansis erster Streich, wie viel neu steckt im neuen DFB-Kader?
Das sind sie, unsere Themen am heutigen Dienstag. Stand jetzt 7.07 Uhr. Das sind die Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt's natürlich Top und Flop und ja den Rückblick auf ein trauriges Ereignis am heutigen Tag in der Sportgeschichte, nämlich ein Rückblick auf die Tragödie des Antoine Hubert.
Der in Spa verunglückt ist. Jetzt hatten wir am Wochenende ja gerade das große Rennen von Spa, hätte ich beinahe gesagt. Das hat ja nicht stattgefunden. Aber auch das schwebte natürlich so ein kleines bisschen über dem Cirque. Reden wir gleich drüber. Erstmal einen schönen guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir auch heute wieder mit unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID, eine ganze Menge vorbereitet und wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Andreas Wurm hier.
Und Malte Asmus, schön, dass ihr auch mit dabei seid. Ja, und jetzt muss man sagen, jetzt auch noch Sabitzer. Nach Abwehrchef Upamecano und Trainer Nagelsmann angeln sich die Bayern jetzt auch noch den Kapitän von Leipzig.
Ja, ich höre die Kritiker schon sagen, sie kaufen wie in besten jahrzehntelang erprobten Hoeneß-Zeiten und in seinem Style mal wieder die Liga kaputt und stutzen einem an aufstrebenden Konkurrenten damit die Flügel, Malte?
Naja, ich wage mal zu bezweifeln, dass es hauptsächliches Ziel der Bayern war, jetzt Leipzig zu schwächen. Ich würde eher vermuten, die versuchen sich so gut es geht und möglichst bezahlbar zu verstärken, damit sie international halbwegs konkurrenzfähig bleiben, dass sie damit jetzt Leipzig schwächen. Das nenne ich jetzt eher Kollateralschaden, aber für die 10. Meisterschaft, da hätten sie jetzt Sabitzer wahrscheinlich nicht unbedingt gebraucht, das hätten sie auch mit Bordmitteln geschafft.
Ja, da gebe ich dir völlig recht, aber klar ist auch, für Leipzig ist es natürlich sehr, sehr bitter, drei prägende Figuren der letzten Jahre dann zu verlieren. Es ist ein herber Aderlass und nicht so leicht zu kompensieren, gerade für so einen Verein, obwohl die natürlich ja auch mit ihren ganzen Rekrutierungsmannschaften, die sie sonst noch so haben, aus dem Vollen in Anführungsstrichen auf einem gewissen Niveau schöpfen. Wir gucken gleich nochmal drauf, wenn wir über die Trainer sprechen, aber was sollen die Bayern auch machen? Internationale Stars sind Stand jetzt zu teuer und wegen Sprachproblemen und Eingewöhnung natürlich auch immer so ein Risiko. Die brauchen, bis sie in die Gänge kommen, siehe Hernandez. Dass hier bereits ein eingewöhnter Spieler oder dass die auch gerne kommen, zeigt aber auch, welche Zweiklassengesellschaft wir mittlerweile in der Bundesliga haben.
Ja, nochmal kurz zur RB. Sie verlieren ja ihre Stars auch nicht unbedingt zum Nulltarif. Ne? Also sie haben jetzt 70 Millionen von Bayern gekriegt. Sie haben sich das ja auch ordentlich bezahlen lassen und haben ja auch gleich reinvestiert, haben ja mit Moriba eins der größten Talente im spanischen Fußball von Barca geholt. Gut, der ist zwar erst 18, aber der wird nicht gleich helfen, aber das ist natürlich ein spannender Junge, den man da auch groß machen kann.
Ja, selbstverständlich und groß machen, das können sie. Diese Spieler, die sie ja auch groß gemacht haben. Trotzdem insgesamt ist die Dominanz der Bayern wohl eine Entwicklung, die kaum umzudrehen ist. Dazu sind die Kräfteverhältnisse nach 9 Meistertiteln in Folge und der Entwicklung der letzten Jahrzehnte einfach zu zementiert. Außer Bayern kann sich auch niemand so konstant und so lange an der Spitze halten.
Stand jetzt aktuell.
Dann gucken wir mal, was gerade so spitze ist bei Trainern. Gab ja einige neue und da bietet sich jetzt diese Länderspielpause mal an, so eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Wie machen sie sich denn, die neuen Trainer in der Bundesliga?
Ja, es sind ja gleich 8 Teams mit 9 Übungsleitern in die neue Saison gestartet und nicht überall verlief das Debüt geräuschlos, muss man sagen, und vor allem auch nicht reibungslos. Einen wirklich perfekten Start erwischte auch keiner so richtig.
Nee, obwohl Marc van Bommel in Wolfsburg relativ dicht dran war am Traumstart. Eigentlich lief ja auch alles perfekt. 3 Siege in der Liga, traumlos in der Champions League, nur dieser blöde Wechselfehler da im DFB-Pokal und dann die Niederlage am grünen Tisch, die trübt dann seine Bilanz. Ich würde mal sagen, mehr 2 plus als 1.
Da kann man auch noch sagen, dass der Sportrichter ja gesagt hat, also der Einzige, der mich wirklich bei Wolfsburg mit seinen Ausführungen überzeugt hat, das war Marc van Bommel. Also das ist auch bemerkenswert, dass er am besten vorgetragen hat. Naja, komm, knapp dahinter kommt Gerardo Seoane von Bayer Leverkusen. 7 Punkte aus 3 Partien hat der Schweizer zum Start hingelegt. Das freut die Bosse unterm Bayerkreuz, die träumen schon wieder von der Champions League. Der Coach starb aber tief nach dem 4:1-Sieg beim FC Augsburg sah er Entwicklungsschritte. Stand jetzt, wie van Bommel, muss man sagen, ein Glücksgriff.
Und das werden sie in Köln auch über Steffen Baumgart sagen. Hatten wir gestern schon mal ein bisschen gelobt, den Mann. Der FC ist unter Baumgart erstmals seit 5 Jahren wieder mit 2 Heimsiegen in die Saison gestartet. Und vor allem, er spielt insbesondere offensiv mit ganz, ganz viel Selbstbewusstsein. Das macht richtig Spaß, den Kölner mal wieder zuzugucken. Und Baumgart, der hat einen Plan und der scheint aktuell aufzugehen.
Kann man nach anfänglichen Problemen auch über Julian Nagelsmann beim FC Bayern sagen, in der Vorbereitung litt er ohne den Nationalspieler unter Personalnot, muss man sagen, startet gegen Gladbach nur sehr, sehr mäßig, dann gewann er aber den Supercup und scheint jetzt auf Kurs. Ein weiterer Härtetest, den gibt's aber dann erst nach der Länderspielpause gegen Leipzig.
Ja, so rein punktetechnisch ist auch Borussia Dortmund im Soll, alles im Lack, kann man sagen. Der Last-Minute-Sieg gegen Hoffenheim, der dürfte Marco Rose dann auch eine durchaus ruhige Länderspielpause beschert haben, aber trotzdem war ja nicht alles so super, ne? Niederlage im Supercup, gut, die ist vielleicht noch zu verschmerzen, war ja gegen Bayern, aber dann die Schlappe gegen Freiburg, die wieder Befürchtung nährte, dass der BVB auch unter Rose möglicherweise in alte Muster verfallen könnte.
Ja, ob die verfrüht waren, wird wohl erst die nächste Partie dann gegen Bayer Leverkusen zeigen. Also wenn es da wieder eine Niederlage geben sollte, könnte das fragile Dortmunder Gebilde dann auch wieder erschüttert werden, glaube ich.
Und durchgeschüttelt wurde man auch in Leipzig. Da muss man Jesse Marsch einen Fehlstart bescheinigen. Das kann man wirklich so mit Fug und Recht behaupten. Dabei schien nach dem klaren Sieg im DFB-Pokal zunächst gegen Sandhausen ja alles in die richtige Richtung zu gehen. Doch dann kamen die 2 Niederlagen in der Liga und dann kamen ganz, ganz viele Fragezeichen. Und jetzt mit Blick aufs nächste Spiel, also aufs Spiel mit den Bayern, da hat Marsch wohl noch einiges zu tun.
Allerdings noch mehr haben Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt und Adi Hütter in Gladbach zu tun. In Frankfurt, da ist jetzt schon ordentlich Feuer unterm Dach. Pokal aus bei Waldhof Mannheim. Auch noch einem Nachbar, einem Derby, einem Drittligisten. Dann magere 2 Pünktchen in der Liga und dann noch der Ärger um Philipp Kostic.
Ja, ich könnte mir vorstellen, da sehnt sich Glasner schon fast die Streitigkeiten mit Jörg Schmadtke wieder zurück, als er noch bei Wolfsburg war. Vor dem war er ja eigentlich geflüchtet, ja. Und aus Frankfurt geflüchtet war Adi Hütter und der hat jetzt bei Gladbach erst einen einzigen mageren Punkt geholt. Gut, den immerhin gegen Bayern, aber das steht da ja auch nicht drauf.
Ja, klar. Ja, da hat man sich in Gladbach deutlich mehr erhofft und vorgestellt, ganz bestimmt. Bleibt für Hütter zu hoffen, dass er aus der Länderspielpause mit besseren Antworten zurückkommt. Also bleibt für uns alle zu hoffen, denn Phrasen wie diese werden auf Dauer wenig helfen. Er sagte, wir müssen die Länderspielpause nutzen, um die Köpfe frei zu bekommen. Ach was.
Top und Flop.
Top des Tages sind 100 Meter Sprinter Felix Streng, der gestern bei den Paralympics Gold gewonnen hat, und sein Kollege Johannes Flors und Leon Schäfer, die beide Bronze gewannen und damit für einen tollen Montag aus deutscher Sicht in Tokio gesorgt haben. Denn die Bronzemedaillen von Kugelstoßer Nico Kappel und Dressurreiterin Regine Mispelkamp, die haben das Ganze dann auch noch richtig schön abgerundet.
Aber es gab nicht nur Jubel im deutschen Paralympics-Team, sondern auch Enttäuschung. Und unser Flop des Tages sind deshalb die deutschen Goalballer, denn die hatten sich Gold zum Ziel gesetzt, aber müssen jetzt nun schon nach der Vorrunde nach Hause fliegen, und zwar als Letzter der Gruppe B. Da haben sie sogar das Minimalziel Viertelfinale verpasst.
Stand jetzt aktuell.
Und wir bleiben nochmal bei den Paralympics. Morgen, da gilt's nämlich für Deutschlands Parasportler des Jahrzehnts, Markus Rehm in Tokio. Er will seine Paralympics-Medaillensammlung um 1 Gold erweitern und schielt auf eine besondere Marke. Der Weitsprung-Weltrekordhalter, der spricht im SED-Interview über den anstehenden Wettkampf, sein Ziel, ja, und den Kampf um eine Olympiateilnahme.
Ich bin fit. Und ich hoffe, dass dann wirklich am 1. September alles zusammenkommt, also wirklich vielleicht ein gutes Wetter, einen guten Tag erwischen, und wenn dann noch ein kleiner Wind von hinten kommt, dann geht's hoffentlich richtig weit.
Richtig weit heißt jetzt Gold, oder? Ist Gold eigentlich Pflicht?
Ja, ich bin ehrlich, also alles andere wär gelogen, wenn ich sagen würde, Silber ist okay, würde ich lügen, ist es nicht. Nein, also die Goldmedaille muss schon her. Wer zweimal schon Gold gewonnen hat, der kann nicht beim dritten Mal sagen, Gold ist kein Ziel, sondern ja, Gold ist das Ziel und für mich persönlich ehrlicherweise auch das Muss.
Und welche Weite ist dann Muss?
Ja, der Weltrekord 8,62, das ist schon richtig stark. Also die Weite ist schwer zu toppen, da muss wirklich ganz, ganz viel zusammenkommen. Das haben noch nicht viele geschafft, tatsächlich weltweit, und die Weite muss auch erstmal wieder angreifen können. Aber ja, ich gucke natürlich schon, dass der paralympische Rekord, dass man den vielleicht ein bisschen korrigieren kann, der liegt bei 8,21 Meter. Das wäre natürlich schön, das ist so das erste Ziel nach der Goldmedaille, und dann spekuliert man auch ein bisschen darauf, was bei den Olympischen Spielen gesprungen worden ist, und das sind 8,41 Meter und 8,42 Meter wäre auch ein tolles Zeichen.
Eigentlich wollte Rehm ja schon bei Olympia starten, aber der Kast, der unterband das. Ja, hat er denn das Gefühl, dass er eigentlich einen Monat vielleicht zu spät jetzt an den Start geht?
Ja, also das Gefühl habe ich, glaube ich, nicht, weil im Moment ist genau richtig, das sind meine Spiele, das sind die Paralympischen Spiele, ich bin paralympischer Athlet, ist so, bleibt so und ist auch richtig gut so. Aber klar, schön wäre es gewesen, bei Olympia zu starten, wirklich noch eine andere Plattform zu nutzen, um für den Sport, für uns hier beim Paralympischen Spielen nochmal eine andere Werbung zu nutzen und andere Menschen zu erreichen, weil die, die hier zuschauen, die kennen uns alle. Aber viele, die bei Olympia zuschauen, die kennen uns vielleicht auch nicht, und das wäre genau das Ziel gewesen, uns diesen Menschen auch vorzustellen. Hat leider nicht geklappt. Bis heute habe ich noch keine Begründung bekommen, warum es nicht geklappt hat. Das ist natürlich in erster Linie sehr enttäuschend. Aber jetzt fokussieren wir uns hier auf den Wettkampf und versuchen einfach im Wettkampf durch die Leistung zu beweisen, dass es sich lohnt, auch bei uns reinzuschalten.
Es gab keine Begründung für das Urteil. Hat er das Urteil denn so überhaupt verarbeiten können?
Ja, das Urteil verstehen ist schwierig, wenn man keine Begründung bekommt. Also die Begründung fehlt natürlich komplett. Die wurde ihm versprochen vom CAS bis zum 5. August. Trotz Nachfrage habe ich bis heute noch gar nichts gehört. Das ist ehrlicherweise schon sehr enttäuschend. Und ich finde, wird einem auf eine so hohen Instanz einfach nicht gerecht, zumal man da viel investiert hat. In jeglicher Hinsicht, und dann noch nicht mal eine Antwort zu bekommen, ist schon sehr, sehr schade. Und ja, verarbeitet ist es nicht komplett, aber auf jeden Fall liegt der Fokus jetzt ganz klar auf meinem Wettkampf. Und ich glaube, das habe ich ganz gut hinbekommen, da wieder die Kurve zu bekommen, auch wenn die erste Woche nach dem Urteil vielleicht ein bisschen schwierig war. Aber jetzt freue ich mich einfach, hier zu sein und mein Bestes zu geben.
Rehm sprach von 8,42 als Ziel, also den Olympiasieger virtuell zu besiegen. Ist das wirklich ein Ziel, und wie wichtig wäre dieses Ziel aus seiner Sicht?
Ja, definitiv. Also die Medaillenränge gingen zwischen 8,41 und 8,21 weg. Und das Ziel muss es auf jeden Fall sein für mich, oder sollte es sein, natürlich in diese Medaillenränge weitmäßig reinspringen, und den Leuten einfach mal klarzumachen, hey, wir sind wirklich auf Augenhöhe mit den olympischen Athleten, und wir brauchen uns da sicherlich nicht verstecken. Das hat sich in den letzten Jahren deutlich entwickelt, und genau das wäre ein schönes Statement.
Sagt Weitspringer Markus Rehm vor seinem Wettkampf morgen bei den Paralympics in Tokio im Gespräch mit dem SID.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute jährt sich ein tragisches Unglück auf der Rennstrecke von Spa. Zum zweiten Mal am 31. August 2019 starb Antoine Hubert dort in den Trümmern seines Formel-2-Autos.
Hubert war eines der vielversprechendsten Talente des französischen Motorsports, hatte im asphalthaltigen Auslauf der Eau Rouge-Senke eingangs der Highspeed-Passage die Kontrolle über sein Auto verloren. Er wollte seinem langsamer fahrenden Landsmann Giuliano Alessi ausweichen, geriet dabei ins Schleudern und löste eine fatale Kettenreaktion aus.
Juan Manuel Correa, der kam hinter ihm, er schlug mit über 200 km/h in dem quer zur Fahrbahn stehenden Wrack von Hubert's Auto ein. Das wurde dabei in drei Teile gerissen und die Überlebenszelle des Fahrers, die wurde zerfetzt, Hubert in den Trümmern seines Monocoques dann quer über die Strecke geschleudert.
Ja, Trauer und Bestürzung im Fahrerlager war natürlich groß, und doch brüllten nur wenige Stunden später wieder die Motoren in Spa, Formel 1, Formel 2 und Formel 3. Denn sie gedachten dem Franzosen in einer Schweigeminute, Aufkleber auf Helmen und Autos erinnerten an ein so furchtbar plötzlich und viel zu früh ausgelöschtes Leben.
Und dann setzten sich alle trotzdem wieder in ihre Autos. Hubert's Jugendfreund Charles Leclerc, der holte im Ferrari den ersten Formel-1-Sieg seiner Karriere. Antoine hätte es so gewollt, haben sie danach alle gesagt. Ja, vielleicht stimmt das auch, aber trotzdem ganz, ganz furchtbar.
Stand jetzt aktuell.
Und dann gucken wir nochmal auf den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Länderspielwoche. Bei seiner ersten Nominierung, da hat Hansi Flick ja mit drei Neulingen überrascht, die den Experten unter euch sicherlich schon etwas sagen, aber vielen Fans dürften sie dann doch eher noch unbekannt sein.
Karim Adeyemi, David Raum und Nico Schlotterbeck. Wer sind diese drei eigentlich, die ich jetzt auch ganz schnell mir draufpacken muss, die ich natürlich auch kenne, aber noch nie wirklich angesagt habe, außer in der U21. Aber jetzt im Nationaltrikot der A-Mannschaft. Wir stellen sie euch mal kurz und knackig vor. Zum Beispiel die möglicherweise sogar interessanteste Personalie, Karim Adeyemi.
Ja, 19 Jahre alt, kickt in Österreich bei Red Bull Salzburg und war vor 2 Jahren mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold für den besten deutschen U17-Spieler ausgezeichnet worden.
Ja, ein Mittelstürmer, kann aber auch links und rechts spielen, ist U21 Europameister, hat in der aktuellen Champions League Quali auch schon getroffen, erinnert vom Spielstil so ein kleines bisschen an Kylian Mbappé, aber natürlich fehlt ihm dazu noch eine ganze Menge mehr, deutlich Klasse, aber vielleicht kommt er ja sogar noch hin, wer weiß.
Ja, Konstanz braucht er noch, er ist flink, beweglich, kann unheimlich viel mit dem Ball, aber er leistet sich natürlich auch noch sehr viele vermeidbare Fehler, weiß er auch selbst. Ich meine, der ist erst 19 und er weiß auch, wo er noch nachlegen muss. Arbeit nach hinten ist so eins und auch den rechten Fuß noch ein bisschen mehr trainieren, der ist nämlich deutlich schlechter oder schwächer als sein linker, aber ich glaube, der Junge hat eine Zukunft.
Ja, genau wie David Raum. Der allerdings ist schon 23 Jahre, aber der kickt auf einer Position, wo die DFB-Auswahl, wo der deutsche Fußball generell Bedarf hat. Linksverteidiger ist er.
Ja, und spielt seit dieser Saison bei der TSG Hoffenheim und das stand jetzt konstant gut. Und vor allen Dingen wird er als lernwillig und wissbegierig beschrieben. Und pünktlich ist er auch am Sonntag, als die Nationalmannschaft sich in Stuttgart getroffen hat. Da war er der Erste, der konnte es gar nicht erwarten.
Ja. Na, selbstverständlich, aber hatte auch eine nicht ganz so weite Anreise, genau wie Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg, noch ein U21-Europameister, der hat alle 4 Pflichtspiele der Saison von Beginn an bestritten und hat sich als Innenverteidiger vor allem im Spiel gegen Dortmund dabei sehr, sehr gut in Szene setzen können.
Ja, da hat er es mit Erling Haaland zu tun gehabt und das hat er ganz gut gemacht, hat mit dafür gesorgt, dass der in dem Spiel nämlich kein Tor geschossen hat und das ist doch schon was, was das Selbstvertrauen von Schlotterbeck sicherlich nochmal ordentlich beflügelt haben dürfte.
Ja, und die drei werden natürlich noch nicht sofort zum Stamm gehören, aber sie gehören zu den Kandidaten, die Flick für den schrittweisen Neuaufbau im Auge hat, die er gegen Liechtenstein, Armenien und Island heranführen will. Hat den eigentlichen 23er Kader extra auf 26 erweitert. Frischer Wind, der dann eine Woge der Begeisterung in die Wohnzimmer und das sage ich jetzt auch ein bisschen in eigenem Interesse, in die Stadien wehen lassen soll.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Am zweiten Tag der US Open steigt Olympiasieger Alexander Zverev ins Turnier ein. Ab 18 Uhr spielt er gegen den US-Amerikaner Sam Querrey. Auch Jan-Lennard Struff schlägt auf gegen Talon Griesbrohr aus den Niederlanden.
Und bei den Paralympics, da steht der 7. Wettkampftag an und da bieten sich im Radsport, im Einzelzeitfahren deutsche Medaillenchancen. Fahnenträger Michael Täuber zum Beispiel und Sprinterin Irmgard Ben-Susan ist über 200 Meter durchaus Goldfavoritin.
Ja, und eine Nachricht wollen wir an dem heutigen Vormittag jetzt dann doch noch übermitteln. Viele haben es vielleicht schon mitbekommen, aber wir erinnern noch einmal an Wolf-Dieter Poschmann, der ehemalige ZDF-Sportchef, langjähriger, über 30 Jahre Sportkommentator, vor allem Leichtathletik war sein Steckenpferd, ist im Alter von nur 70 Jahren, muss man sagen, nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben. Das ist diese Stimme, die ist schon legendär im zweiten deutschen Fernsehen, muss man sagen. Und ich persönlich finde es sehr, sehr traurig.
Finde ich auch, weil eine Stimme, mit der ich auch aufgewachsen bin. Du kanntest ihn persönlich, ich kannte ihn nur als Stimme aus diversen Leichtathletikübertragungen. Vor allen Dingen Olympia 92 in Barcelona, da ist er mir noch in Erinnerung geblieben, weil er da den Marathon kommentieren durfte. Er war keiner, der da noch nicht als Leichtathletik-Kommentator eingesetzt worden. Das waren, glaube ich, Bernd Heller und Peter Leisel damals noch. Wolf-Dieter Poschmann durfte beim Marathon ran, aber als Bernd Heller dann gewechselt war oder den Sender verlassen hat, da war er dann ja dran und ab da eigentlich kaum noch wegzudenken.
Ja, also einer der großen Gesichter, muss man sagen, die auch über 30 Jahre eben das ZDF im Sachen Sport geprägt hat. Von 95 bis 2005 war er dann auch Sportchef mit, sagen wir mal so, nicht immer den besten Noten, aber mit dem, was er nach außen getragen hat, war er natürlich immer einer, der souverän wirkte, der das charmant machte und der eigentlich immer so ein Fels in der Brandung war. Und er hat auch einige Zöglinge, Johannes B. Kerner zum Beispiel, Rudi Zerner, die sind auch in unter seiner Sportchefregentschaft damals ja auch groß geworden und sind bis heute gestandene Sportmoderatoren respektive Kommentatoren. Also Wolf-Dieter Poschmann, der ja offensichtlich in kurz, aber sehr, sehr schwer erkrankt war. Und ja, auch die Kollegen des ZDF, mit denen ich gesprochen habe, den Kolleginnen und Kollegen, die sind alle unter Schock, denn die haben es auch erst aus den Medien erfahren. Also das ist rein menschlich gesehen schon ein herber Verlust. Und an ihn möchten wir heute an dieser Stelle auch erinnern.
Und wir geben euch noch einen kleinen Hörtipp mit auf den Weg. Die Kollegen vom Sportradio Deutschland, die freuen sich, wenn ihr reinschaltet. Alle 15 Minuten gibt's da frische News. Ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr auch im Webstream auf sportradiodeutschland.de oder über DAB+.
Und wir sind morgen früh wieder für euch da. Um 7.07 Uhr und in der folgenden Zeit, wie auch immer ihr wollt. Ihr habt euch ja vielleicht dazu entschlossen, uns zu abonnieren mit dem Podcatcher eurer Wahl. Und dann werdet ihr morgen früh schon eine Benachrichtigung bekommen, dass wir wieder da sind. Oder klickt euch einfach rein auf meinsportpodcast.de.
Und da findet ihr generell Sport für die Ohren rund um die Uhr. Einfach durchklicken. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.